Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zu Beginn dieser Woche. Ich begrüße dazu herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, darunter ein neues Gesicht, nämlich Anne Lorenzhardt, die als neue Sprecherin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hier ist und am besten ein paar Worte zu sich selbst sagt.
Vielen Dank. Genau, mein Name ist Anne Lorenzhardt. Ich bin seit ungefähr 4 Jahren im Bundeswirtschaftsministerium, seit einigen Monaten in der Pressestelle und hatte vorher berufliche Stationen im Bundesjustizministerium und in der Landesverwaltung. Und jetzt komme ich mit sehr viel Demut vor diese Herausforderung herein und freue mich aber natürlich auf den Austausch mit Ihnen allen. Vielen Dank.
Danke. Wir freuen uns auch auf gute Zusammenarbeit. Und dann beginnen wir heute auch mit dem Thema des Tages, glaube ich, so kann man das sagen, ohne zu weit zu gehen. Und Herr Hille beginnt.
Ja, so kann man das sagen. Heute ist wohl durchaus ein besonderer Tag. Deshalb würde ich einführend gerne ein paar Sätze sagen wollen. Die Augen der Weltöffentlichkeit richten sich heute nach Israel und Gaza und am Nachmittag dann nach Ägypten. Und auch wir blicken in diesen Stunden mit großer Erleichterung auf die Entwicklungen in Israel und Gaza und vor allen Dingen auch auf das Schicksal der Geiseln. Es ist eine sehr gute Nachricht, dass nach 2 langen Jahren der Krieg zu Ende ist und vor allen Dingen auch, dass nach diesen 2 langen Jahren von Angst und Schmerzen nun die letzten Geiseln in Freiheit sind. Wir teilen die Freude ihrer Angehörigen, die sie nun endlich wieder in ihre Arme schließen können. Unter den Geiseln, das wissen Sie, befinden sich im Übrigen auch 7 deutsche Staatsangehörige. Wir wünschen den befreiten Geiseln und ihren Familien viel Kraft für den Heilungsprozess ihrer physischen und psychischen Wunden. Und ich würde gerne noch anfügen, der heutige Tag zeigt, es lohnt sich durchaus, die Hoffnung nie aufzugeben. Zugleich sind unsere Gedanken natürlich auch bei den Familien, deren Angehörige in Gefangenschaft der Hamas zu Tode gekommen sind. Die Familien müssen nun endlich die sterblichen Überreste in Empfang nehmen können, um in Würde Abschied zu nehmen. Ihnen gelten unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl. Wir teilen Ihren Schmerz.
Danke dafür. Zu dem Thema waren mir auch schon vorab, also zum Themenkomplex Nahost, mehrere Fragen signalisiert worden. Das heißt, wir machen auch gleich damit weiter, unter anderem von Herrn Fechtner. Moment, dieses.
Jetzt vielen Dank, Nico Fechtner, BTS. Ich würde direkt mal zu der Nahostfriedenszeremonie in Ägypten springen. Deswegen Frage an Herrn Hille. Können Sie noch mal zusammenfassen, was die Erwartungen der Bundesregierung an diese Friedenszeremonie sind?
An die Zeremonie oder an den Prozess, das, was dann noch folgt?
Gerne beides.
Ja, die Zeremonie ist ja jetzt nur ein Zwischenschritt in einem gesamten Komplex, der, glaube ich, deutlich größer ist. Wie gerade schon gesagt, also es ist aus unserer Sicht natürlich eine sehr gute Nachricht, dass es gelungen ist, einen Waffenstillstand zu vereinbaren und dass nach 2 Jahren nun endlich die Waffen schweigen und die Geiseln frei sind. Unser Dank in diesem Zusammenhang gilt allen, die diesen Frieden haben möglich gemacht. An erster Stelle natürlich der amerikanischen Regierung und dem Präsidenten Trump für seine Initiative, aber natürlich auch den Vermittlerstaaten Katar, Ägypten und der Türkei und auch der israelischen Regierung, die den Weg zum Frieden freigemacht hat. Von größter Bedeutung ist nun, dass alle Parteien ihren Verpflichtungen vollständig und unverzüglich nachkommen. Das beantwortet Ihre Frage, Herr Fechtner. Es geht jetzt darum, dass der Waffenstillstand hält und sich die humanitäre Lage verbessert. Es muss geklärt werden, wie Gaza dauerhaft gesichert und verwaltet werden kann. Und dabei geht es natürlich vor allem um Entwaffnung und Abzug, die organisiert werden müssen. Die Bundesregierung ist bereit, weitere Schritte in Richtung eines dauerhaften Friedens zu unterstützen. Dazu hat sich der Bundeskanzler am Freitag ja bereits geäußert. Für uns gilt der klare Kompass, Deutschland tritt für Existenz und Sicherheit Israels ein. Und wir bleiben auch dabei, dass die Zwei-Staaten-Lösung die beste Aussicht für eine friedliche Zukunft für Israelis und Palästinenser ist.
Jetzt sieht es aus, dass Benjamin Netanyahu doch an dem Gipfel teilnehmen wird. Wertet das die Veranstaltung auf oder hätte sie auch ohne Vertreter Israels oder der Hamas funktioniert?
Herr Fechtner, es ist ja ein durchaus beeindruckendes Line-up, was heute Nachmittag da zusammenkommt. Und das zeigt, was für ein großer Schritt da möglich gemacht worden ist. wie gerade gesagt, dass nach 2 Jahren nun die Waffen schweigen, die Geiseln frei sind, ist eine wirklich positive Entwicklung und gute Nachricht. Und jetzt geht es darum, die nächsten Schritte konsequent und organisiert zu gehen. Und dafür ist es gut, wenn möglichst viele mit an Bord sind.
Herr Lange.
Ja, wir hatten in der letzten REC-PK schon das Thema Wiederaufbau und Hilfen. Das gab einige Ankündigungen. Ich weiß jetzt nicht, wen ich fragen soll, wie wir es am besten hinkriegen. Aber hat sich an diesen Ankündigungen schon was konkretisiert? Genau, BMZ wäre zum Beispiel. Vielleicht fangen wir damit an. Danke.
Also es bleibt dabei, wir stehen bereit, beim Wiederaufbau zu unterstützen. Als Bundesregierung, Auswärtiges Amt, Entwicklungsministerium, wir sind da im engen Austausch, auch was ganz unmittelbare Hilfe und Unterstützung jetzt akut angeht und was dort erfolgen kann. Die Kollegin hatte hier schon ausgeführt, Sie haben es gesagt, auch letzte Woche, es stehen Übergangsunterkünfte bereit, die jetzt gegen die Wohnungsnot in Gaza eingesetzt werden können. Wir sind in Abstimmung, dass schnell Programme, mit denen wir auch vorher in Gaza aktiv waren, bevor die Situation, die es unmöglich gemacht hat, wieder aufgenommen bzw. Gelder dieser Vorhaben genutzt werden können, um jetzt auch im Wiederaufbau aktiv zu werden. Weitere Konkretisierungen sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich zu treffen. Der Regierungssprecher hat es gesagt, es folgt jetzt ein Prozess der politischen Gespräche, um eine stabile Situation überhaupt zu ermöglichen, in der dann der Wiederaufbau stattfinden kann. Auch dazu laufen bereits die Gespräche. Die Ministerin ist mit vielen Partnern, gerade auch aus der Region, im Kontakt. Es wird jetzt in dieser Woche auch zur Weltbank nach Washington fliegen, auch dort weitere Gespräche führen. Und dann gilt es, gemeinsam als internationale Gemeinschaft den Wiederaufbau anzugehen. Dazu hat Ägypten bereits angekündigt, eine Wiederaufbaukonferenz mit internationalen Partnern zu organisieren. Deutschland steht dort als Miteinladender, als Unterstützer zur Seite und wird diesen Prozess eng begleiten und sich einbringen.
Nachfrage?
Danke. Zusatz, wenn Sie von Geldern sprechen, können Sie eine Summe nennen, können Sie eine Hausnummer nennen? Und mit wem sprechen Sie im Gazastreifen eigentlich? Also sprechen Sie da, wenn es um Wiederaufbau geht, wer ist da Ihr Ansprechpartner?
Also bei den Mitteln kann ich nicht konkreter werden. Die Ministerin hatte gestern selbst im Bericht aus Berlin eine dreistellige Millionensumme benannt. Es handelt sich, wie gesagt, da zum großen Teil um Mittel und Gelder, die in Vorhaben bereits zugesagt sind aus der Zeit vor der Situation, in der wir uns jetzt befinden und 2 Jahre eben nicht im Gazastreifen tätig sein konnten. Da wird geprüft, was dann auch in welcher Situation wirklich umgesetzt werden kann. Konkreter ins Detail kann ich da nicht gehen. Was die Ansprechpartner angeht, von palästinensischer Seite ist ganz klar die Autonomiebehörde unser Ansprechpartner. Aber die Gespräche gehen weit darüber hinaus, eben mit weiteren Partnern, Partnerregierungen aus der Region zu nennen, Ägypten, Jordanien, die Ministerin war in Saudi-Arabien, hat mit Partnern gesprochen, aber natürlich auch den relevanten internationalen Organisationen, die gerade jetzt bei akuter Hilfe und beim Wiederaufbau eine Rolle übernehmen können. Allen voran das Welternährungsprogramm natürlich, aber dann auch die Weltbank, wo die Ministerin diese Woche ist, die auch selbst als Organisation sicherlich eine zentrale Rolle mit übernehmen kann.
Vielleicht noch eine Ergänzung, Herr Lange, fürs Gesamtbild. Nur Sie haben auf dem Schirm, das haben wir vergangene Woche ja schon kommuniziert, dass wir 29 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe, Sie hatten nach dem Wiederaufbau gefragt, aber 29 Millionen jetzt akut für die humanitäre Hilfe zusätzlich zur Verfügung stellen.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Frau Köpsel.
Das ist eine gute Überleitung. Ich wollte auch noch mal zur humanitären Hilfe fragen. Herr Giese, also es wurden ja die zusätzlichen Mittel angekündigt am Freitag, aber auch zusätzliche Schritte. Was gibt's, wie wird denn Deutschland da konkret unterstützen?
Also das ist eine ganze Reihe. Also es geht ja nicht um Geld, sondern wir sind in Verbindung mit dem UN-Nothilfe-Koordinator, mit dem kompletten VN-System, was humanitäre Hilfe möglich machen kann. Wir sprechen da jeden Tag mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, was wir tun können, um beispielsweise den Transport von Hilfsmitteln nach Gaza zu erleichtern. Wir haben auch Kontakte natürlich mit der Militärverwaltung von Gaza auf israelischer Seite, die da für die Übergänge zuständig sind, sprechen mit denen und werden jetzt sehen, wie sich die Bedarfe entwickeln. Mein Verständnis ist, das ist die Zahl, die ich heute Morgen gehört habe, dass es in den Nachbarländern, in den Lagern, die in relativ kurzer Zeit benutzt werden könnten, dass es da humanitäre Güter gibt, die für mehr als 3 Monate Versorgung des Gazastreifens ausreichen würden. Insofern ist es jetzt weniger eine Frage des Materials, ist es auch, aber insbesondere des Transportmaterials, ist aber vor allem eine Frage des Hineinkommens in den Gazastreifen, des Transports, der Logistik vor Ort. Und da wollen wir unterstützen. Da unterstützen wir allerdings die Profis. Und das sind die Kolleginnen und Kollegen von den VN-Organisationen, die da vor Ort tätig sind.
Nachfrage? Und da gibt es jetzt noch keine konkreten Zeitpläne. Also das heißt, man wartet jetzt erstmal ab, wie sich das entwickelt, oder?
Also der Zeitplan muss sofort sein, umgehend, ohne weiteres Zögern. Das muss jetzt sofort losgehen. Und mein Verständnis, auch aus den Gesprächen, die ich heute Morgen geführt habe mit den Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt, die sich darum kümmern, es ist am Wochenende 600 Laster von israelischer Seite in den Gazastreifen durchgelassen worden sind, wie sich das weiterentwickelt und wie vor allem nach der Umladung dann die Logistik innerhalb Gazas aussieht, das werden wir sehr, sehr eng verfolgen. Aber hier darf es überhaupt gar keinen Zeitplan geben, sondern also gefordert ist sofort jetzt.
Herr Jessen.
Ja, Frage geht an Herrn Hille zunächst. Man kann sich ja an Bert Brecht erinnert fühlen, der noch in Erinnerung des Kriegsendes schrieb, die Mühen der Berge haben wir hinter uns, vor uns liegen die Mühen der Ebenen. Was bedeutet das für konkretes deutsches Handeln? Der Kanzler hat vor einigen Tagen gesagt, naja, jetzt sei es doch vielleicht an der Zeit, die ausgesetzten Waffenlieferungen wieder aufzunehmen. Ist das schon erfolgt oder gilt der Genehmigungsstopp noch? Und erwägt die Bundesregierung daraus nicht vielleicht doch ein längeres Moratorium an Waffenlieferungen zu machen?
Herr Jessen, ich glaube, das war vergangene Woche hier auch schon Thema. Die Bundesregierung wird im Lichte der Entwicklungen vor Ort ihre Genehmigungspraxis zum Export von Rüstungsgütern überprüfen, die im Gazastreifen zur Verwendung kommen können. Grundsätzlich, wissen Sie, gilt, Rüstungsexporte sind und bleiben Einzelfallentscheidungen, die einer sorgfältigen Prüfung unterliegen. Und das bedeutet, die Bundesregierung prüft spezifische Gegebenheiten jedes Einzelfalls. Und das ist in diesem Fall auch der Fall.
Ja, meine Frage basiert genau auch auf dem Diskurs letzte Woche, denn wenn angekündigt wird, jetzt sei es Zeit, dass man das sozusagen den generellen Stopp aufheben könne, möchte man schon wissen, ob das schon geschehen ist. Nachfrage aber.
Hier ist nur zur Korrektur. Wir haben nicht angekündigt, den generellen Stopp aufzuheben, sondern wir haben gesagt, dass wir im Lichte der Entwicklungen vor Ort diese Entscheidungen überprüfen werden. Das ist die Ankündigung.
Also im Moment gilt er noch?
Im Moment gilt er.
Ja. Meine Nachfrage war über die humanitäre und vielleicht auch militärische Kooperation hinaus. Was hat Deutschland einzubringen, zum Beispiel in einen Prozess, der palästinensische Behörden in die Lage versetzt, auch im Westjordanland in die Lage setzt, tatsächlich Regierungsverantwortung dann für die palästinensischen Gebiete zu übernehmen? Ist da etwas in Arbeit?
Ich habe ehrlich gesagt in der langen Frage nicht ganz verstanden, was jetzt die konkrete Frage ist.
Die konkrete Frage ist, ob es über humanitäre Hilfe und vielleicht dann irgendwann Waffenlieferungen hinaus auch deutsche Unterstützung gibt, zum Beispiel bei der Reform der Palästinenserbehörde bei der Befähigung von palästinensischen Institutionen und Personen für Verantwortungs- und Regierungsübernahme in den Palästinensergebieten beizutragen?
Ja, Deutschland wird helfen, den dringend notwendigen Reformprozess in der palästinensischen Autonomiebehörde zu befördern. Das ist einer der Punkte, die der Bundeskanzler am Freitag kommuniziert hat.
Ich kann vielleicht ergänzen noch fürs Entwicklungsministerium. Es ist auch bereits laufende Praxis, auch unserer Zusammenarbeit, die palästinensische Autonomiebehörde und die lokalen Verwaltungsstrukturen grundsätzlich zu stärken und bei der Reform zu unterstützen. Das wird natürlich jetzt nochmal eine andere Rolle spielen können. Und die Bundesregierung steht auch bereit, die palästinensische Autonomiebehörde jetzt afloat zu halten, die unter starkem finanziellen Druck steht, unter anderem, weil Israel Gelder zurückhält. Und da befindet sich gerade ein Sofortzuschuss von 30 Millionen in der parlamentarischen Abstimmung, die der palästinensischen Autonomiebehörde jetzt zumindest die unmittelbare Weiterarbeit auch erstmal hilft, mit aufrechtzuerhalten.
Und da kann ich vielleicht auch noch daran ergänzen, dass die Bundesregierung sich auch dafür einsetzt, dass die Missionen der EU zur Unterstützung des Grenzschutzes und zur Unterstützung der palästinensischen Zivilpolizei und der Justiz verstärkt werden.
Frau Lehmann?
Ja, auch zu der Frage, behält sich denn die Bundesregierung Maßnahmen vor, falls eine der beiden Seiten das Abkommen verletzt? Das geht eine Frage des Waffenembargos, aber auch die Frage von Sanktionen gegen gewalttätige Siedlerinnen im Westjordanland und gegen die beiden rechtsextremen Mitglieder der Regierung.
Na, im Moment geht es jetzt erstmal darum, und dazu rufen wir auch alle Beteiligten auf, die Zusagen einzuhalten und den Krieg tatsächlich zu beenden. Die ersten Zeichen sind positiv, die Waffenruhe hält seit jetzt 3 Tagen, meiner Rechnung, oder 4 Tagen. Und das ist jetzt erstmals seit langer Zeit die reale Chance für Frieden im Nahen Osten. Und das ist eine wirklich gute Nachricht. Aber ein Schritt nach dem anderen. Jetzt geht es darum, die Abkommen zu detaillierter auszuarbeiten und dann die gegebenen Zusagen einzuhalten.
Das heißt, Sie behalten sich weitere politische Maßnahmen vor, falls dieses Abkommen verletzt wird?
Es muss ja erstmal das Abkommen, sind ja noch viele Detailfragen ungeklärt. Jetzt müssen wir uns erstmal etwas Zeit geben, muss weiter ausverhandelt werden. Und dann ist es wie immer, die Entscheidungen werden dann im Lichte der Entwicklungen beurteilt. Aber das kann man nicht jetzt vorweg antizipieren, was wäre wenn, sondern wir haben Schritt für Schritt jetzt die erste gute Nachricht. Der Waffenstillstand hält seit einigen Tagen. Heute sind tatsächlich, wie angekündigt, alle 20 lebenden Geiseln freigekommen. Jetzt geht es darum, dass auch die in der Geiselhaft zu Tode gekommenen Geiseln freikommen. Dann geht es darum, dass eine Reihe von Detailfragen des Abkommens weiter ausverhandelt werden. Und so läuft der Prozess Schritt für Schritt voran. Und mögliche Reaktionen auf dann mögliches Nicht-Einhalten von Zusagen wird dann im Lichte der Entwicklung zu beurteilen sein und kann jetzt nicht heute schon antizipiert werden. Da muss man einfach die Abfolge Schritt für Schritt einhalten und dann wird sich das zeigen.
Herr Jung.
Herr Lindner, meine Verständnisfrage, warum sprechen Sie die Bundesregierung von Frieden, was wir da jetzt sehen? Also bisher gibt es ja lediglich einen Waffenstillstand und freie Geiseln. Dass da die Besatzung endet, dass die Palästinenser jetzt in Freiheit leben und selbstbestimmt, das ist ja noch nicht mal auf dem Tisch. Also warum soll es da um Frieden gehen?
Herr Jung, Sie kennen doch den Spruch, jeder lange Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Und wir haben jetzt eine Reihe erster ganz wichtiger Schritte hin auf dem Weg zu einem Frieden in der Region. Und deshalb spreche ich von der Perspektive und der Hoffnung darauf, dass es gelingt, einen dauerhaften Frieden in der Region umzusetzen. Und die gerade geschilderten Schritte sind ganz entscheidend auf diesem Weg. Und ich habe Ihnen auch schon gesagt, dass aus unserer Sicht die Zwei-Staaten-Lösung die beste Aussicht ist für eine friedliche Zukunft sowohl Israels wie auch der Palästinenser. Und daraufhin und daran arbeiten wir weiter mit unseren Freunden und Verbündeten.
Ja, aber das ist alles nicht Teil dieses Plans bisher. Angesichts des Horrors in Gaza und der internationalen Vorwürfe, steht ein Völkermord als Vorwurf im Raum, fordert die Bundesregierung eigentlich Israel auf, internationalen Medienzugang zu gewähren nach Gaza? Das ist ja bisher noch nicht der Fall.
Herr Jung, lassen wir uns doch heute mal einen in diesem wirklich schwierigen, lange währenden und sehr, sehr negativen, schlechten Prozess der letzten Jahre, weil es einfach mit sehr, sehr viel Leid verbunden ist, einmal diesen Tag anerkennen, wie er heute ist, und die ersten Schritte, die positiv sind, so positiv wie die letzten Jahre nicht. Wir haben einen Waffenstillstand und wir haben jetzt 20 Geiseln aus der Haft entlassen. Das sind positive Schritte in eine richtige Richtung, und das sollten wir auch als solches wahrnehmen.
Ich kann das vielleicht sagen, also die Bundesregierung fordert, dass seit langer Zeit Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit zur Berichterstattung aus Gaza zu bieten. Da haben wir uns schon mehrfach drüber unterhalten. Wir haben das auch in internationalen Statements, an denen wir uns beteiligt haben, unterstrichen, und das bleibt so, wie es ist. Also das fordern wir in der Tat, aber auch schon vorher.
Und Herr Lange nochmal.
Ja, Herr Hille, Sie hatten gerade das Stichwort Polizei erwähnt. Das ging für mich zu schnell. Könnten Sie das vielleicht gleich nochmal sagen? Und konkret, ich glaube, die Frage ging ans Auswärtige Amt, Herr Giese. Die alte Bundesregierung hat noch die Entsendung von Polizeikräften nach Rafah beschlossen. Danach verliert sich die Spur. Jedenfalls habe ich keine mehr gefunden. Könnten Sie mir sagen, wie da der Stand ist? Danke.
Ich mache da ergänzend. Ich kann gerne anfangen, bitte aber die Kollegen aus dem BMI dann mich zu unterbrechen, wenn ich zu weit auf ihrem Turf unterwegs bin. Stand jetzt kann ich sagen, dass Deutschland schon jetzt mit zivilen Personal an den EU-Missionen EUBAM Rafah und EUPOL COPS beteiligt ist. Das Kabinett hat im Februar 2025 einen Beschluss zur Beteiligung an beiden Missionen getroffen, der weiterhin gilt. Das Auswärtige Amt sekundiert zusätzlich Personal über das Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Einfach ganz kurz zu den Missionen, damit das ein bisschen klar wird, was die machen. EUBAM Rafah steht für einen erneuten Einsatz als drittparteiliche Präsenz am Grenzübergang Rafah bereit, um Ein- und Ausreisen in Zusammenarbeit mit der palästinensischen Behörde vor Ort zu ermöglichen. Da ist Deutschland aktuell mit 4 entsandten Kräften im Missionshauptquartier in Tel Aviv beteiligt. Deutschland hat sich auf EU-Ebene jetzt für eine Erhöhung des Missionspersonals eingesetzt. Das ist, soweit ich weiß, gerade bei 34. Wir wollen, dass das steigt, weil da mehr Arbeit auf diese Mission zukommt. Und die Mission EUPOL COPS ist bislang vor allem im zivilen Sicherheits- und Justizsektor im Westjordanland in Zusammenarbeit mit der palästinensischen Behörde aktiv. Deutschland ist auch dort mit 4 von jetzt insgesamt 55 entsandten Kräften beteiligt. Und überall prüfen wir auch einen Aufwuchs da unserer Beteiligung.
Keine Ergänzung.
Danke.
Dann habe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen gesehen. Dann machen wir weiter. Es gibt Informationen zu Reisen. Das machen wir gleich aus dem Auswärtigen Amt und aus dem Finanzministerium. Und dann habe ich auch noch als Thema auf der Liste mehrfach genannt das Thema Wehrdienst, die EU-Entwaldungsverordnung Syrien und Afghanistan. Aber wir machen erstmal weiter mit dem Thema Reisen im Auswärtigen Amt.
Genau, ich habe nur damit keine Verwirrung entsteht, habe ich ein Update zu einer Reise, die ich hier am Freitag angekündigt habe. Und zwar geht es um die Griechenlandreise. Da ist es so, dass der griechische Außenminister kurzfristig den griechischen Ministerpräsidenten nach Sharm el-Sheikh für den dortigen Gaza-Gipfel begleitet. Und daher kann Außenminister Wadephul nicht da empfangen werden. Und deswegen ist der Griechenland-Teil der Reise, zu der noch Bulgarien und Rumänien dazugehört, abgesagt. Diese Antrittsreise wird der Außenminister natürlich so bald wie möglich nachholen. Das einfach nur fürs Verständnis.
Dazu sehe ich dann auch doch Fragen von Frau Anastopoulou.
Gibt es eventuell ein Datum aus Athen, hieß es? Also das wird zeitnah geschehen. Gibt es eine Datum also, oder eine
Wir bemühen uns da um einen baldigen Termin, aber derzeit kann ich Ihnen da noch nichts mitteilen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gibt es noch eine Reiseankündigung von Herrn Kall.
Ja, der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil wird in dieser Woche von Mittwoch bis Freitag vom 15. bis 17. Oktober an der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington D.C. teilnehmen. Er wird gemeinsam dorthin reisen mit der Entwicklungsministerin Rima Alabadi Radovan. Die beiden werden auch gemeinsam Termine wahrnehmen, unter anderem zum Compact with Africa, der ja private Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent fördert und die Zusammenarbeit fördert und von Deutschland stark vorangetrieben wird. Außerdem wird er sich natürlich über globale Herausforderungen bei Wachstum, bei Finanzstabilität, beim Thema Schulden, bei der Unterstützung der ärmsten Länder der Welt austauschen. Herr Klingbeil wird eine Vielzahl von bilateralen Gesprächen führen, die wir dann im Nachhinein natürlich auch nennen können. Und er wird sich weiter für Reformen und für einen starken IWF und eine starke Weltbank einsetzen. Es wird natürlich auch aktuell um die Ukraine gehen, um die Herausforderung, die Ukraine weiter umfassend finanziell zu unterstützen und gleichzeitig den Druck auf Russland zu erhöhen, den Angriffskrieg zu beenden. Darüber berät der Finanzminister ja auch mit den G7 und innerhalb der EU, wie vergangenen Freitag in Luxemburg beim ECOFIN. Und natürlich wird es auch um die aktuelle Situation in Gaza, um humanitäre Hilfe und Wiederaufbau gehen. Das sind die Themen, die uns dann diese Woche in Washington erwarten.
Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit dem Thema Wehrdienst und Herrn Großkopf.
Ja, Frage ans Verteidigungsministerium. Die Regierungsfraktionen beraten ja derzeit über die Ausgestaltung dieses Wehrdienstes. In einer bestimmten Stufe soll auch ein Losverfahren zur Anwendung kommen. Wie beurteilt das Verteidigungsministerium solche Vorschläge?
Das beurteile ich gar nicht. Sie haben richtig angesprochen, dass die Diskussion gerade im politisch-parlamentarischen Bereich liegt. Dort finden gerade die Abstimmungen statt. Und wenn Sie dort weitere Informationen, Einschätzungen benötigen, dann würde ich Sie bitten, sich an die Fraktionen, an die Parteien zu wenden.
Der Nachfrage, der Minister hat ja der Union zum Beispiel in diesem Verfahren, insofern hat er es doch beurteilt, Fahrlässigkeit vorgeworfen. Vielleicht können Sie aber mal generell beschreiben, was für ihn denn jetzt rote Linien bei diesen Verhandlungen wären oder wo er vielleicht dann auch nicht mehr mitgehen würde, außer dass er es mit Interesse zur Kenntnis nimmt.
Der Bundesminister hat sich zum seinen Vorschlag des neuen Wehrdienstes umfassend geäußert. Er hat letzte Woche verschiedenste Interview- und Podcast-Formate. Und sein Vorschlag ist der Gesetzentwurf, der aktuell auf dem Tisch liegt und der die Kapazitäten der Bundeswehr und die Notwendigkeiten, die wir sicherheits- und verteidigungspolitisch haben, berücksichtigt. Und das ist der Vorschlag, der aktuell diskutiert wird. Und richtigerweise ist jetzt im parlamentarischen Verfahren eine Diskussion, eine Abstimmung dazu. Und alles Weitere werden die nächsten Tage bringen. Wir haben ja heute Morgen in der Presse entnommen, dass es hier noch weitere Abstimmungen dazu geben wird. Und ich würde vorschlagen, dass wir die erstmal abwarten.
Herr Lohse?
Hat es sich erledigt damit.
Und Frau Böse habe ich zu dem Thema noch.
Herr Hille, vielleicht können Sie uns sagen, wie der Stand der Dinge ist zwischen den Partnern, zwischen den Parteien bei der Suche nach einem Kompromiss. Dieses Losverfahren haben wir eben ja gehört, aber gibt es noch etwas anderes, um präziser zu sagen, wie der Stand der Dinge ist?
Ich habe da eigentlich dem, was der Kollege Müller gerade skizziert hat, nichts hinzuzufügen. Das ist ein Prozess, der ganz üblich ist, dass die Bundesregierung legt Gesetzentwürfe vor und dann gehen sie in den Bundestag, ins parlamentarische Verfahren. Dort werden sie beraten und das passiert gerade. Und dementsprechend wären die Ansprechpartner für diese Fragen die Bundestagsfraktionen.
Ihrer Meinung nach oder Ihrem Stand der Dinge nach noch in dieser Woche? Wie ist da der Zeitplan?
Also ich gehe davon aus, dass der Zeitplan, der letzte Woche angekündigt worden ist, dass es in dieser Woche, ich meine am Donnerstag, aber das ist nur Erinnerung, zur ersten Lesung im Bundestag kommen soll. Danke.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann machen wir weiter bei Frau Buchholz. Und Sie haben eine Frage ans Landwirtschaftsministerium. Ist das richtig? Dann warten wir vielleicht vor den Sitzplatzwechsel ab.
Herr Schulz ist, glaube ich, da. Ja, vielen Dank. Und zwar geht es um die Entwaldungsverordnung. Diese soll ja von der EU-Kommission erneuert werden. Was ist die Haltung der Bundesrepublik dazu? Und sind Sie für eine Verschiebung?
Vielen Dank für die Frage. Wir sind da schon immer sehr klar in unserer Position. Wir unterstützen die Ziele der Verordnung, also einen globalen Waldschutz. Das ist sehr wichtig, das hat der Minister immer wieder betont. Die Verordnung muss aber praxisnah ausgeführt werden und für Länder, in denen es einfach keine Entwaldungsproblematik gibt, muss es entsprechende Ausnahmen geben. Ansonsten wird die Wirtschaft, werden die ganzen Betriebe unnötig mit Bürokratie belastet und entsprechend setzen wir uns dafür ein, dass es hier eine Nullrisikovariante geben soll.
Da würde ich noch mal einmal gerne nachfragen, weil Kritiker sagen jetzt natürlich, dass das ein Rückschritt ist für Umwelt- und Klimafragen. Sehen Sie das auch so? Wird es nur verändert werden oder sind Sie grundsätzlich für eine Aufhebung?
Wir sind nicht, also es geht ja erstmal um die Verschiebung der Verordnung. Es geht jetzt nicht darum, eine Aufhebung. Wie gesagt, wir unterstützen die Ziele dieser Verordnung. Es geht uns einfach darum, dass wir dort, wo es einfach keine Entwaldung gibt, dass wir da keine Bürokratie aufbauen, entsprechend der Idee des Koalitionsvertrages auch, dass wir quasi da dafür sorgen, dass die Betroffenen eben nicht belastet werden mit einer Bürokratie, die nichts bringt und auch nichts hilft, weil wir einfach in diesen Ländern, wo man das feststellen kann, keine Entwaldung haben.
Vielen Dank.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Fechtner noch eine Frage zum Thema Afghanistan.
Vielen Dank. Die Frage richtet sich an das BMI. Der Innenminister hat in einem Interview gesagt, dass er bereit sei, selbst nach Kabul zu reisen, wenn es notwendig ist. Können Sie ausführen, wann und unter welchen Umständen solch eine Notwendigkeit bestehen würde?
Also das war eine hypothetische Frage, auf die die Antwort auch ebenso hypothetisch ist, weil sich diese Notwendigkeit gerade in keiner Weise stellt. Der Minister hat in dem Interview, was Sie angesprochen haben, darauf hingewiesen, dass am vergangenen Wochenende Gespräche von Mitarbeitenden des BMI in Kabul stattfanden vor Ort mit entsprechenden Repräsentanten der anderen Seite. Und der Minister hat auch darauf hingewiesen, dass er davon ausgeht, dass die bisher sehr weit fortgeschrittenen Gespräche und die positive Entwicklung sich fortsetzt, so dass sowohl die Frage als auch die Antwort hierzu weiterhin hypothetisch bleiben.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hatten Sie aber noch, dann bleiben wir im Ausland mit Syrien bei Ihnen, Herr Fechtner.
Genau, auch wieder ans BMI und zwar zu Abschiebungen nach Syrien. Denn nach Einschätzung des UNHCR ist die Aufnahmekapazität Syriens für Rückkehrer schon jetzt erschöpft. Und hat diese Lagebeurteilung irgendwelche Folgen für die Abschiebepläne der Bundesregierung?
Also grundsätzlich orientiert sich das BAMF ja an Lagebeurteilungen, die unter anderem auch durch das Auswärtige Amt zur Verfügung gestellt werden. Und die Lage wird natürlich dann entsprechend bewertet, wenn es aktuell relevant ist. Also sprich, noch steht ja keine Abschiebung unmittelbar bevor. Wir sind ja erst in einem Prozess, in dem die Entscheidungstätigkeiten des BAMF sukzessive für Syrerinnen und Syrer wieder aufgenommen werden. Zuerst begonnen mit Straftätern und jetzt weiter mit jungen, alleinstehenden Männern.
Nachfrage dann an das AA oder auch das BMZ. Wäre Deutschland denn bereit, die humanitären Hilfen signifikant zu erhöhen, um die Aufnahmekapazitäten Syriens zu verbessern?
Also da würde ich vielleicht sagen, humanitäre Hilfe dient ausschließlich humanitären Zwecken und keinen anderen Motiven. Insofern stellt sich die Frage, so wie Sie sie mir gerade gestellt haben, nicht.
Ich kann nur sagen, dass wir durch die Unterstützung des Wiederaufbaus in Syrien ganz konkret an der Möglichkeit mitarbeiten und dabei helfen, dass überhaupt eine Perspektive besteht, dass Menschen zurückkehren können. Darüber hinaus konkreter habe ich nichts zu ergänzen.
Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Jessen noch ein neues Thema.
Ja, ist das Wohnungsbauministerium zugegen?
Ja.
Frage geht an Ihr Haus und ans Wirtschaftsministerium. Es sind jetzt innerhalb weniger Tage zwei repräsentative Studien erschienen über die Kosten von Neuvermietungen von Wohnungen, vor allem in größeren Städten. Ergebnis ist, dass die Kosten dort explodieren, sich weit von den Bestandsmieten abkoppeln, sodass eine Immobilität auch auf dem Arbeitsmarkt entsteht, weil Arbeitnehmer schlicht und einfach es sich nicht mehr leisten können. an neue Arbeitsorte zu ziehen. Das schadet dann auch der Wirtschaft. Gibt es so etwas wie eine konzertierte Aktion, dieser negativen Dynamik entgegenzuwirken? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Ja, die Lage und Dynamik am Wohnungsmarkt ist schon länger Gegenstand der Entwicklung. Die Ministerin hat dazu, oder wir verweisen darauf häufig, auf den Aufwuchs des Haushalts im Jahr 2026 von 7,4 auf 7,6 Milliarden. Darüber hinaus werden immer wieder werden bis 2029 Rekordmittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Und die Losung gilt, grundsätzlich mehr bauen und günstiger bauen. Und dazu sind verschiedene Maßnahmen in Planung.
Wenn es keine Ergänzung gibt des Wirtschaftsministeriums, wie beobachtet und bewertet das Bauministerium Initiativen wie die, die jetzt in Berlin auch wieder eine neue Phase getreten sind, nämlich große kapitalorientierte Wohnungsbaukonzerne zu vergesellschaften, um auch auf diesem Weg sozusagen bezahlbaren Wohnraum für Neuvermietungen zu schaffen?
Die Ministerin hat sich in der Vergangenheit skeptisch zum Instrument der Vergesellschaftung geäußert. Und genau darüber hinaus müssten wir uns einen konkreten Vorschlag angucken und dann bewerten.
Herr Jung.
Inwiefern Skepsis?
Also zum allgemeinen Instrument der Vergesellschaftung hat sie sich skeptisch geäußert, als dass sie vornehmlich auf mehr Wohnungsbau zielt und auf die Schaffung von neuem Wohnungsbau und das als erste Priorität sieht.
Nachfrage?
Ja, hier geht es um Artikel 15 des Grundgesetzes, das ist ein Grundrecht. Und die Frage war ja jetzt nicht nach neuem Wohnraum, der geschaffen wird, sondern bei der Vergesellschaftung geht es um bestehenden Wohnraum. Das sind ja zwei Paar Schuhe.
Das war keine Nachfrage, streng genommen.
Fällt ja, noch eine ein? Weil Herr Bösel gerade auf meine andere Frage beantwortet hat.
Ja, dann war das jetzt ein Diskussionsbeitrag. Aber wenn Sie vielleicht noch eine Antwort haben wollen, müssten Sie eine Frage stellen.
Wenn Herr Bösel diskutieren sonst will, weil er die Frage nicht beantwortet, dann habe ich das Recht, ihn darauf hinzuweisen, dass er die Frage nicht beantwortet. Vergesellschaftung von Wohnraum jetzt in Berlin hat ja nichts mit neuem Wohnraum zu tun, Herr Bösel. Was ist mit der, es geht da um die Mieten.
Meine Antwort spricht für sich.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Ich sehe keine weiteren Fragen zu diesem Thema und auch keine weiteren Fragen zu anderen Themen. Dann sind wir für heute am Ende der Veranstaltung. Am Mittwoch gibt es die nächste. Bis dahin. Ich habe Sie für alles drangenommen, wofür Sie sich dann... dann war es missverständlich. Die Meldung habe ich nicht gesehen. Aber wenn Sie noch eine Frage zu einem anderen Thema haben,
danke,
können Sie die stellen.
Auch ans BMZ, da gibt es große Kritik an... Ihrem Beitrag zum Kampf gegen AIDS, Tuberkulose, Malaria, was gestern von der Ministerin verkündet wurde, geht ja um die Mittelkürzung, nachdem 2023 bis 2025 Deutschland 1,3 Milliarden Euro in den Fonds eingezahlt hat, also in diesem Global Fonds sind es jetzt nur noch 1 Milliarde. Wie passt das zusammen mit der Ankündigung der Bundesregierung und der Ministerin selbst, dass nachdem die USA sich ja zurückgezogen hat aus diesen ganzen internationalen NGO und den großen Mittelkürzungen, dass die Ministerin selbst gesagt hat, dass Deutschland jetzt ein neues Gewicht einbringen muss und Deutschland unter anderem mit anderen Partnern zusammen die amerikanischen Beiträge kompensieren soll. Jetzt kürzt Deutschland ja selbst und läuft ja quasi dem Trump-Beispiel hinterher, so jedenfalls die internationalen Beobachter.
Ja, vielen Dank. Das gibt Gelegenheit zur Einordnung. Deutschland hat einen zentralen Beitrag für die Wiederauffüllung des globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria zugesagt, gestern im Rahmen der Eröffnung des Weltgesundheitsgipfels hier in Berlin. Es geht aber um 1 Milliarde für die kommenden 3 Jahre, die Deutschland an Unterstützung zur Verfügung stellt. Das ist ein Beitrag, den Deutschland leistet für globale Gesundheit. Deutschland ist und bleibt stabiler Partner dabei. Es geht nicht um eine Kompensation amerikanischer Beiträge. Das ist schmerzhaft, das bleibt schmerzhaft. Das kann Deutschland auch nicht alleine aufwiegen und kompensieren. Deutschland steht aber als stabiler Partner für die internationalen Fonds und für die internationale Zusammenarbeit. Und das ist das Entscheidende in dieser Zeit, wo sich zentrale Partner wie die USA zurückziehen mit ihrer Finanzierung, dass wir eben nur als Gemeinschaft das entsprechend auffangen können. Und da bleibt Deutschland stabil, hat einen zentralen Beitrag jetzt für die kommenden 3 Jahre an diesen Fonds zugesagt. Genauso auch schon zu einem anderen Fonds der globalen Impfallianz Gavi Anfang des Sommers. Da hat Deutschland ebenfalls 600 Millionen Euro für die kommenden Jahre zugesagt. Also Deutschland steht bereit für starke internationale Zusammenarbeit und bleibt da auch mit seinen Beiträgen starker Partner, um diese Initiativen stabil zu halten.
Ja, der Punkt war ja gerade, dass da die Kritik daran ist, dass es nicht so ist, dass sie kein stabiler Partner sind, weil sie jetzt unter 20% kürzen und nicht kompensieren. Und laut NGOs wäre...
Das ist jetzt das Gleiche wie eben. Wollen Sie eine Nachfrage stellen? Weil für einen Diskussionsbeitrag haben wir vielleicht nicht so viel Zeit alle.
Und möchten Sie jetzt jede Frage von mir kommentieren, Frau Vorsitzende?
Nee, ich will keine Fragen kommentieren, aber gut. Sie machen ja Diskussionsbeiträge.
Das ist keine Diskussionsbeiträge. Ich muss hier Kontext bringen, wenn der Kollege die Frage nicht beantwortet. Und das ist gerade wieder passiert. Die internationale Gemeinschaft, die NGOs, betont, ein fairer Beitrag Deutschlands wäre gemessen an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit jetzt 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Also 80% mehr von dem, was Sie jetzt getan haben und nicht 20% zu kürzen. Erkennen Sie das an?
Ich kann gern noch mal einordnen. Klar ist, wir arbeiten weltweit mit einer Situation schrumpfender Budgets. Davon können wir uns auch nicht ausnehmen. Auch wir arbeiten in einer Situation beschränkter Mittel. Nichtsdestotrotz und gerade in dieser Situation bleiben wir stabiler Partner mit diesem Beitrag. Seit der letzten Zusage zu dem Fonds sind die Mittel für die internationale Zusammenarbeit nicht angewachsen. Und nichtsdestotrotz geben wir einen zentralen Beitrag auch jetzt in die internationale Arbeit an globaler Gesundheit. Insofern natürlich ist zu konstatieren, dass der Beitrag geringer ist als in der Vergangenheit. Aber das eben angesichts der Situation und in dem Kontext auch klar, Deutschland steht als Partner für diese Initiative und für weitere internationale Initiativen als Partner bereit und leistet seinen Beitrag.
Weitere Fragen sehe ich dazu nicht und ich schaue jetzt sicherheitshalber nochmal, ob ich noch jemanden übersehen habe. Ich denke nicht, dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Veranstaltung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Danke.